Für eine Traumatisierung von einem Menschen braucht es keinen Genozid, keinen Rassismus, keinen Krieg. Es langen Eltern, die von ihrem eigenen Bauchgefühl so entfremdet sind, dass sie ihre Babys, die verzweifelt nach Verbindung schreien, nicht auflüpfen und zu sich nehmen. Das hast du gemeint, gell?
Genau.
Und das ist jetzt gerade ein Zufall, dass ich den gerade da habe, weil ich eigentlich den Podcast mit dem Satz abschliessen wollte.
Darum ist er nicht.
Aber ich finde den wahnsinnig gut und ich finde wirklich, man sollte über die Ziele mal nachdenken, weil der umfasst ja viel mehr als, ja, kümmere dich um dein Baby, wenn es schreit.
Das ist der Podcast Raised with Love. In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Wir, das sind der Stefan Kählin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie, und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host.
Hallo Stefan.
Hallo Martina.
Frühförderung heisst, das Kind mit zwei ist frühchinesisch und Gigastunde und Schlittschüttel, gell?
So, genau das. Machen wir das, ja.
Du hast mir ein Reel geschickt auf Instagram von Gabor Maté, und das ist ein ungarischstämmiger Arzt aus Kanada, ist jetzt mittlerweile pensioniert, und er ist Experte im Bereich Traumata, Sucht, Stress und eine Kindheit. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich etwas erzählen über seine Vergangenheit? Ich habe es dann so ein bisschen nachgelesen und er hat auch etwas erzählt. Oder möchtest du das machen? Schreibst
du, oder? Nein, kannst du gerne. Also ich finde es halt sehr interessant, dass er ein Lebensthema gefunden hat, quasi ohne zu wissen, dass das sein Thema ist, oder? Also er hat ja eigentlich erst sehr spät herausgefunden, dass er wahrscheinlich traumatisiert ist, seit er ein Baby ist. Ich nehme an, du sprichst das an, oder?
Ja, genau. Also ich mache einen kurzen Abriss. Wir können ja nachher noch darauf eingehen, auf die einzelnen Punkte.
Weil er ist wirklich, man muss ihn kennen, finde ich. Also er hat wahnsinnig gute Bücher geschrieben über psychische Erkrankungen und unsere Gesellschaft und wie das zusammenhängt. Also das sind wirklich sehr neue Theorien. Also man muss ihn kennen, finde ich. Ja.
Er ist 1944 auf die Welt gekommen, in Budapest in Ungarn. Und 1944, das wissen wir alle, das ist so gegen das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und seine Mutter hat zu Recht ja Angst gehabt vor den Nationalsozialisten und hat ihn dann, als er immer noch als Baby war, hat sie ihn zu fremden Leuten gebracht, um ihn quasi zu retten. Und die Mutter hat dann aber überlebt und hat ihn wieder abgeholt. Und zwar sind das im Fall nur 6 Wochen gewesen? Also er war nur 6 Wochen weg gewesen. Also nur, in Anführungszeichen, nur. Und er hat dann aber viel später hat er dann gemerkt, dass er so Struggles hat und so ein bisschen Probleme und ist dann dem nachgegangen und hat dann eben auch seine Theorien entwickelt, dass das, dass die 6 Wochen der Grund gewesen sind, nämlich das Verlassenwerden, die Verlustangst, die Wut. Und eigentlich ist seine Aussage, und du wirst mich korrigieren, wenn das dann nicht stimmt, nicht zu verlassen werden, in dem Sinn ist das Trauma, sondern das, was der Körper, der Geist, die Seele daraus gemacht hat, aus diesem Gefühl vom Verlassen werden, das ist das Trauma. Und sie sind dann ausgewandert auf Kanada. Ich meine, ja, die Westküste. Ich glaube, er ist lang, hat er auch mit Drogensüchtigen zusammengearbeitet, dort im Raum Vancouver. Ist mittlerweile pensioniert, hat zwei Söhne, ich glaube, sehr erfolgreiche. Und hat einen Film gemacht. Ich glaube, der Film heisst, The Wisdom of Trauma, genau. Das werden wir dann auch alles verlinken. Und ich werde auch den Reel verlinken. Und was es aber ein bisschen das Problem ist, also nicht für dich, aber für mich tatsächlich, sein Englisch ist, also ich glaube, er verschluckt etwa 3/4 von dem, was er sagt. Und es ist also nicht ganz einfach, das zu verstehen. Der Reel, den du mir geschickt hast, der ist ganz kurz, also so wie es halt bei einem Reel ist. Ich glaube, der geht 1,5 Minuten, ist aber sehr, sehr aussagekräftig. Und es geht dort um 3 Sachen, wo er sagt, wenn du die 3 Sachen richtig machst in den ersten 3 Jahren vom Kind, dann hast du es eigentlich geschafft. Und genau. Auf die Sachen möchte ich, oder wenn wir jetzt eingehen, es war eigentlich dein Wunsch gewesen, den Podcast zu dem Thema zu machen. Und es war auch dein Vorschlag gewesen, den Frühförderung zu nennen. Und wie gesagt, um jetzt hier den Kreis zu schliessen, es geht nicht um Schlüpfwieseln oder Tennis spielen im frühkindlichen Alter.
Genau, nicht. Ja.
Genau, ich möchte.
Sondern die richtige Frühförderung, die wichtige und richtige.
Genau.
Ja.
Ich möchte ganz kurz anreissen, was das für drei Punkte sind. Der erste war, gestalt die ersten drei Jahre bewusst stressfrei und frei von dysfunktionaler Psychologie. Und das ist eigentlich das, was den Eltern gemeint, oder?
Ja, absolut. Also, und genau. Und das ist ja, also zum noch bestätigen, das, was du vorher gesagt hast, das ist genau eine neue Form oder eine neue Definition von Trauma. Oder? Bis jetzt hat man immer das Gefühl gehabt, Trauma ist, du erlebst eine wahnsinnig schlimme Situation, das kann ein Krieg sein, das kann ein Erdbeben sein, ein Tsunami oder eine Vergewaltigung. Und alles, was nachher passiert, hat mit dem Ereignis zu tun. Und er und auch die neueren Strömungen definieren das eben anders, sondern sie sagen, es ist nicht entscheidend, was dir passiert, sondern was in dir als Antwort auf das passiert. Und dort sind wir dann auch beim Thema Resilienz. Da machen wir ja dann auch mal einen Podcast dazu. Mhm. Und das bedeutet, Resilienz ist ja so die innere oder die psychische Widerstandskraft, die ein Mensch hat. Und auch dort gibt es ja gute Forschung, auch an Leute, die eben im KZ sind und keine posttraumatische Belastungsstörung ausgebildet haben. Und das hat damit zu tun, wie widerstandsfähig dass wir sind. Und darum erleben eben nicht alle Menschen, die die gleiche Situation erleben, auch wenn die von außen gesehen wahnsinnig schlimm ist, das als traumatisierend. Oder? Also das sind einerseits wieder beim Konstruktivismus und auf der anderen Seite hat das eben, auf der anderen Seite hat das genau mit dieser Widerstandskraft zu tun. Und darum, aber was in uns innen passiert, das können wir ja wie schlecht steuern, sondern es ist einfach das, was abläuft dann. Und er sagt, das ist vor allem traumatisierend. Und er geht davon aus, dass eben durch Neglect, also Vernachlässigung etc., in unserer Gesellschaft weitaus mehr Menschen eigentlich traumatisiert sind, als dass man das bis jetzt angenommen hat. Und er schücht sich zum Beispiel auch nicht zu sagen, dass ein Mensch wie der Trump, dass er davon ausgeht, dass der massiv traumatisiert ist, dass er sich so muss verhalten. Also er leitet wie das Verhalten der Menschen dann aus dieser Traumatisierung. Genau, und du sprichst es an, es geht um die Eltern, also möglichst stressfrei die ersten drei Jahre und Trauma, dort plädiert er ja dafür. Und das haben wir schon mal in einem Podcast gesagt, eben das Aufarbeiten von der eigenen Geschichte, dass man das nicht übertreibt eigentlich aufs Kind.
Genau, und er sagt, schaff an deinen Traumata und auch an der Beziehung mit dem Partner und das fängt in der Schwangerschaft an. Und Was ist da damit gemeint?
Ja, also eben zwei Sachen. Das eine ist Dynamik zwischen zwei Menschen und das andere ist, und das prägt ja die Dynamik von zwei Menschen, ist die eigene Geschichte, oder? Also eben, wir haben das, glaube ich, in dem zum, weiß gar nicht, zu der Lehrer oder herausfordernden Kind schon gesagt, dass unsere eigene Geschichte, unsere gewissen Situationen uns halt verhalten lässt, wie wir uns verhalten. Und wenn man das nicht aufgearbeitet hat, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man das projiziert auf einen anderen Mensch relativ hoch. Also eben zu sagen, du machst mich jetzt gerade hässlich. Oder du bist der Grund, wieso dass es mir jetzt schlecht geht. Und faktisch hat es aber mehr mit unserer Geschichte und dem zu tun, was passiert ist früher und dass wir das nicht integriert haben in unsere Geschichte oder nicht aufgearbeitet haben. Und das meint er eigentlich, oder? Also das heisst, wenn zwei Menschen in einer Beziehung zusammenleben, dann klingt die eigene Geschichte immer wieder an, sei es in Konfliktsituationen oder eben dann halt auch in Erziehungssituationen oder wenn es darum geht, Gerechtigkeit herzustellen, nicht unbedingt während der Schwangerschaft, aber nachher, wenn das Kind auf der Welt ist, wer steht auf in der Nacht, wer ist wie engagiert und so. Und je nachdem, was wir dort für eine Geschichte haben, reagieren wir halt unterschiedlich. Aber das Kind ist immer präsent in diesen Situationen und kommt das halt mit über. Und Kind, oder wenn man das Gefühl hat, das Baby checkt eh nichts, das ist ja gar noch nicht fertig ausgebildet und so, das ist ein massiver Fehlschluss. Die sind so nah wahrscheinlich am Gespüren, wie man nachher nie mehr ist im Laufe des Lebens, weil das extrem überlebensnotwendig ist, evolutionsbiologisch gesehen, zu checken, was ist mit meinen Eltern los, weil die garantieren mein Überleben. Und das heisst, er plädiert dort dafür, dass man eben einen Umgang miteinander hat, wo ein Baby merkt, ich bin willkommen. Und es hat auch, ja, wenn es halt mal Missstimmung gibt, dass das wieder aufgelöst wird und dass die Menschen trotzdem anständig miteinander umgehen. Und eben dann ist kein Traumapotenzial da.
Jetzt kann ich sagen, also geht er davon aus, dass wenn eben eine dysfunktionale Beziehung um ist, oder wenn die Eltern irgendwie immer Spannungen haben, dass das dann eben eine Situation auslöst im Kind, wo wiederum kann ein Trauma entstehen, Und dann das quasi wie so eine Abwärtsspirale ja auch ist, oder?
Ja, und man redet ja da auch von transgenerationalen Traumata, oder? Also man weiss heute, dass Trauma einen Einfluss auf unsere Genetik haben. Also die haben wie die Möglichkeit, gewisse Schalter, ob es Gen zu einer Ausprägung kommt, anzuklicken oder auszuschalten. Und das Trauma da bis zu, glaube ich, 3 Generationen weitergeben werden können. Und darum ist die Sekundärtraumatisierung von einem Kind, das Eltern hatten, die im KZ waren, viele von diesen Kindern sind auch traumatisiert, obwohl sie nichts von dieser Geschichte mitbekommen haben. Also das ist wie das eine. Und das andere ist das, ja, dass ein Baby keine andere, ich sag mal, kognitive Möglichkeit hat, das einzuordnen, als es hat irgendetwas mit mir zu tun. Es muss etwas mit mir zu tun haben. Oder? Also du bist ja, bis du entdeckst, dass es auch andere Menschen noch außerhalb von dir, die auch wichtig sind, und das passiert dann ein paar Jahre später, bis dort an bist du das Zentrum von deinem Denken. Und das heisst, wenn ein Baby permanent mit Eltern konfrontiert ist, die streiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby für sich irgendwo intern verrechnet, das muss irgendetwas mit mir zu tun haben, relativ gross. Ja.
Und wie wird denn das übertragen von Eltern? Das sind das schlechte Schwingungen? Kommt das mit der Muttermilch? Also, weißt, das klingt jetzt sehr naiv, die Frage. Aber ist das ein Geräuschpegel? Sind das Hormone, die ausgeschüttet werden? Wie kommt das Baby das mit über?
Ja, also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber was ich denke ist, oder? Das Überleben ist ja wie die primäre Aufgabe. Und wenn du ein Baby bist, bist du so hilflos. Also du bist ja angewiesen einerseits auf die Leute, die um dich herum sind, um dein Überleben sicher. Aber wenn wir ins Tierreich schauen, oder? Tiere, die sind relativ schnell, die stehen 10 Minuten nach der Geburt, stehen die Fruchttiere und können theoretisch davon säckeln und flüchten. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ein Organismus eben permanent checkt, die Umwelt auf Gefahren hin, auch als Baby bereits. Und wenn es dort laut ist, dann wissen wir irgendwo instinktiv, das ist keine gute Situation. Und dann löst das in dem Sinn, ob das schon Angst auslöst oder mal wahrscheinlich schon Furcht.
Stress.
Und, genau, Stress. Und mit dem kommen all die hormonellen Geschichten. Ja. Mhm. Zudem kommt dazu, also das weiss man ja auch, oder? Also das Baby erkennt ja zum Beispiel die Mutter am Geruch, und weil es am Anfang ja praktisch noch nichts gesehen. Und wenn du Stress hast, dann schüttest du Hormone aus, das hat einen Einfluss auf deinen Geruch. Also das heisst, du schwitzt unter Umständen mehr, das heisst, du schmeckst anders, und dort würde ich nicht ausschliessen, dass das Baby auch qualitativ rein durchs Schmecken wahrnimmt, ob seine Mutter oder seine nähere Bezugspersonen Stress haben oder nicht.
Ich möchte jetzt da gerade so den Bogen schlagen zum zweiten Punkt, den er gesagt hat. Und das ist, das sind mehrere Sachen gewesen, eigentlich. Aber so,
ja, verstehen,
was Bedürfnisse sind von den Kindern. Bedingungslose Liebe oder bedingungslose liebende Akzeptanz, sagt er eigentlich, im Kontext mit einer sicheren Beziehung. So ist es gewesen. Aber eigentlich ist es ja wirklich bedingungslose Liebe. Kinder müssen nicht dafür sorgen, dass eine Beziehung funktioniert. Und eben immer wieder so die Akzeptanz muss bedingungslos sein. Jetzt aber nochmal von vorne. Verstehen, was Bedürfnisse von Kind sind. Was sind die Bedürfnisse von Kind in den ersten 3 Jahren?
Das haben wir, glaube ich, auch in einem Podcast
schon ein paar Mal
gegangen, gell? Genau. Also das sind die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, die das Überleben sichern. Also, das heisst, du musst trinken, du musst essen, du musst schlafen. Mhm. Dann müssen deine Gefühle reguliert werden. Also das heisst, das kann ein Baby ja noch nicht selber, wenn es auf die Welt kommt. Das heisst, wenn ich als Baby Furcht empfinde oder irgendetwas, dann muss mir jemand helfen dabei, das quasi zu regulieren, das mit dem umzugehen. Und dann geht es um Zugehörigkeit, dass man merkt, man ist angenommen, man ist willkommen und man wird geliebt und gehabt. Es geht um körperliche Nähe vor allem auch, weil dort, das merkt man ja dann auch, oder? Wie kann man ein Baby beruhigen, wenn es reguliert ist? Man nimmt es auf, man stellt Körperkontakt her, weil das ein beruhigender Effekt hat schlussendlich. Das sind die Bedürfnisse, die ein Kind hat. Es sind ja nicht so wahnsinnig viele, aber ein Baby einfach eine Stunde lang im Bett in schreien lassen, weil man irgendwo gelesen hat, dann lehrt es etwas dabei. Nein, das ist definitiv nicht das Bedürfnis zum Babydecken, sondern das Bedürfnis massivst vernachlässigen.
Die bedingungslose Liebe oder die bedingungslose Akzeptanz bedeutet ja eigentlich, dass man jedes Bedürfnis, das ein Kind hat, in den ersten 3 Jahren erfüllt. Also es bedeutet ja eigentlich, dass man Zuneigung und Liebe nie von etwas abhängig machen darf. Das bedeutet ja bedingungslos, oder?
An ja, aber da würde ich nicht sagen, dass man wegen dem jedes Bedürfnis muss erfüllen muss. Also ich sage es nochmal klar, ich habe es auch schon 2-3 Mal gesagt, im ersten Jahr unbedingt, dort gibt es keine Diskussionen. Solange ein Kind ein Baby ist, muss man jedes Bedürfnis erfüllen. Das Kind oder das Baby kann, also braucht das. Und man kann es auch nicht, wie sagt man, verwöhnen in dem Sinn, sondern da muss man einfach jedes Bedürfnis erfüllen. Nachher bin ich schon der Meinung, man muss schon auch lernen, manchmal Bedürfnisse hinten anstellen. Aber das ist kein Problem, wenn ein Kind weiss, ich werde bedingungslos geliebt. Dann ist das nicht das Problem. Aber wenn du das Gefühl an Sicherheit, und um das geht es ja schlussendlich bei der bedingungslosen Liebe, wenn du das Gefühl an Grundsicherheit nicht hast, dann ist es nicht Erfüllen von Bedürfnissen massiv einschneidender für dich, als wenn du eben das Gefühl von Sicherheit hast. Weil das bedeutet ja, mir kann nichts passieren, das Bedürfnis wird mir zwar nicht erfüllt, aber ich bin sicher und meine Eltern lieben mich, ohne dass ich irgendetwas dafür tun muss. Und das ist eine ganz andere Gestimmtheit, als wenn du permanent um die Liebe musst spulen. Und wenn du dir dessen eben nicht sicher bist. Oder?
Er sagt auch zum Beispiel, dass man einem Kind, also ich habe das jetzt einfach mal so interpretiert, nicht soll Gefühle absprechen und zum Beispiel nie sagen, ja, jetzt hör auf brüllen oder tu doch mal lächeln. Das ist ja eh, auf das bin ich ja ganz allergisch, dass du noch mal lächeln, oder? Ich weiß nicht, wie häufig dass ich das gehört habe in meinem Leben. Wieso ist das problematisch, wenn man einem Kind sagt, komm, lach doch ein bisschen.
Das ist höchst problematisch, wie alle anderen Sachen, die du auch gesagt hast. Und zwar darum, weil man am Kind damit den emotionalen Zustand, der sich gerade darin befindet, abspricht. Also man sagt faktisch, wenn man es ausdeutschen würde, würde man sagen, du fühlst jetzt gerade nicht richtig. Weil eigentlich möchten wir, dass du jetzt lachst. Also du bist doch eigentlich glücklich, also lach auch. Nein, bin ich vielleicht nicht. Oder? Und dort hört die unconditional love, dort hört die Liebe, die bedingungslose eben genau auf. Weil bedingungslose Liebe heisst, akzeptiert werden für das, was ich bin und wie ich bin, ohne dass man versucht, irgendetwas daran umzunäckeln. Und das heisst, nur weil wir in einem sozialen Kontext sind, wo es jetzt erwartet werden würde, dass man lächelt, zum Beispiel, wenn ich dann muss lächeln und mir jemand sagt, du nicht auch lachen, dann ist das bereits nicht mehr bedingungslos, sondern es ist bereits eine Bedingung. Weil, was habe ich als Baby oder als Kleinkind für eine Wahl? Ich verliere dann die Liebe von meinen Eltern. Das ist das, was man befürchtet in dieser Situation. Also folge ich halt. Oder? Und folgen aus dem Grund ganz eine schlechte Idee.
Heisst das aber, dass ein Kind in dem Moment aufhört, seine eigenen Gefühle zu erkennen und einzuordnen? Oder heisst, also, dass es wirklich dann, dass es am Schluss gar nicht mehr kann? Oder heisst es einfach, dass es aufhört, dass es anfängt, sie zu unterdrücken? Das sind ja wie 2 verschiedene Sachen.
Ehrlich gesagt bin ich nicht ganz sicher, ob man Gefühle wirklich kann unterdrücken kann, oder? Also, wenn du schaust, irgendwann fängst du an somatisieren. Also das heisst, Gefühle kannst du eigentlich nicht über längere Zeit unterdrücken, die drücken immer führen. Also,
aber das ist ja eigentlich noch gut zu wissen.
Ja, aber das Leiden nimmt natürlich massiv zu, oder? Also wenn du das machst. Ich würde sagen, es ist für beides möglich. Und es ist halt darum eine schlechte Idee, weil in unserer Gesellschaft wird sehr wenig über Gefühle geredet. Und es wird auch. Oder wir tragen auch alle sehr oft Masken. Also wie oft siehst du, dass das jemand in der Öffentlichkeit brüllt, zum Beispiel. Aber wenn man das machen würde, würde ja, wie soll ich sagen, Zuneigung oder die Art und Weise, wie Leute auf einen reagieren. Ja, in den ersten Moment ist das irritierend, wenn jemand in der Öffentlichkeit brüllt, aber du hast irgendwo den inneren Drang, dort anzugehen und zu fragen, was ist los? Mhm. Also du kannst schlecht, oder ich zumindest, ich kann schlecht an einem Menschen vorbeigehen, der brüllt. Und das Schlechteste, glaube ich, was wir unseren Kindern wirklich als Rat mitgeben können, ist, den eigenen Gefühlen nicht zu trauen und sie dann noch nicht zu zeigen. Und ja, das ist genau das, was dann stattfindet. Und noch mehr, ich fange doch an, den eigenen Gefühl gar nicht mehr, eben, nicht mehr zu trauen, wenn mir jemand sagt, du bist doch eigentlich jetzt gar nicht hässig. Also hör auf, hässig sein. Dann frage ich mich, okay, ist denn das richtig, dass ich das empfinde? Wahrscheinlich ist es nicht richtig. Also Wut ist etwas, was man nicht empfinden sollte. Und das kennen wir in unserer Gesellschaft ja auch. Wut wird immer abgewürgt, oder?
Ja, aber weißt, ich finde das eben eigentlich jetzt noch gut zu hören von dir, dass du sagst, nein, Gefühl kann man eigentlich nicht auf lange Zeit raus in dem Sinn unterdrücken. Also weißt, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit Hunger. Also meine Kinder zum Beispiel, ich habe Leute, die meinen Kind zum Beispiel gesagt haben, ja komm, also jetzt ist doch da jetzt der Teller noch fertig oder so. Da habe ich immer sehr, sehr harsch reagiert. Weil ich gefunden habe, und wenn da am Schluss nur eine Traubenbeere drauf liegt, wenn mein Kind aufhört essen, dann hört es auf essen. Und zwar einfach, weil ich gefunden habe, ich wollte nicht, dass es das Gefühl von Sattsein verlernt. Und ich glaube wirklich, dass man das eben kann verlernen. Aber das passiert einfach bei den Gefühlen nicht.
Also ich will jetzt nicht etwas Falsches behaupten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil Gefühle ja so überlebensnotwendig sind, dass der Organismus eben wird dafür sorgen. Aber ja, aber dann entwickelst du halt einfach eine Störung. Also du kannst sicher sein, dass wenn du deine Gefühle über längere Zeit denen keine Beachtung schenkst oder die irgendwie abwürgst oder sogar irgendwie das Gefühl hast, es stimmt irgendetwas nicht mit dir, wenn du die empfindest, dass mit deinem Organismus, insbesondere mit deiner Psyche, irgendetwas wird passieren. Also man kann nicht sagen, es folgt dann automatisch das. Aber gerade weil die so überlebensnotwendig sind und immer wieder eigentlich verdrücken, ist das eine ganz schlechte Idee.
Ich muss etwas sagen, als ich den Reel geschaut und gehört habe, ich habe mir fallen sicher, ich habe gegen die 10 Mal müssen schauen und hören, um ihn überhaupt abschliessend können verstehen, weil mein Englisch wirklich mittlerweile lausig ist, bin ich bei einem Punkt ein bisschen verschrocken, und das ist eben dort, wo wir jetzt gerade gewesen sind, wo du gesagt hast, es ist ganz schlecht, wenn man das macht, der mit dem Brüllen und sagen, du nicht brüllen. Ich habe, glaube ich, auch schon gesagt, ich bin sehr nahe beim Wasser, ich brülle dauernd. Und zwar aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich brülle, wenn ich traurig bin, wenn ich hässig bin, wenn ich wie seltenerweise nicht weiss, was ich soll sagen, dann laufen bei mir einfach Tränen. Oder wenn ich Angst habe auch. Und bei meiner kleinen Tochter ist das auch so. Und ich habe tatsächlich ein paar Mal zu ihr gesagt in dieser Zeit, also da war sie älter als 3. Da, kein Punkt. Also, da ist sie schon in der Schule gewesen. Aber ich habe ihr tatsächlich ein paar Mal gesagt, probier doch nicht immer zu brüllen. Einfach, weil dich das so verletzlich macht und weil das so viel Angriffsfläche bietet. Und weil ich das ja aus eigener Erfahrung weiss. Also, das ist so, ich würde mir so wünschen, ich könnte das abstellen für mich. Und ich weiss ja, dass ich das nicht kann. Und das ist so eine Ohnmacht, wo ich wie das Gefühl habe, wenn man das ein bisschen trainieren könnte, dass man nicht immer dauernd losflint, dann wäre mir, also ich würde viel dafür tun, ist aber total falsch in dem Fall.
Ja, völlig. Also, ich verstehe natürlich schon, also den Beweggrund kann ich völlig nachvollziehen, aber was sich ändern müsste, ist unsere Gesellschaft, nicht du.
Also, ja, in einer perfekten Welt ist ja eh alles anders, aber
Nein, aber du kennst mich ja, also nur weil es ein schwieriger Prozess ist, unsere Gesellschaft zu verändern, fangen wir gar nicht erst an. Das ist nicht meine Art. Nein, aber der Punkt ist doch der. Das ist eine natürliche Reaktion und die wird bei gewissen Menschen mehr ausgelöst als bei anderen. Bei mir ist das abgesehen davon genauso. Seit ich Kind habe, passiert das viel, viel häufiger als vorher. Ich habe nie in meinem Leben so viel gebrüllt, wie seit ich Kind habe. Und es wird, glaube ich, wirklich, ich sage jetzt nicht schlimmer, weil es ist ja nicht schlimm, aber es wird mit jedem Jahr mehr, habe ich das Gefühl, also die Situationen, wo das passiert. Und es ist überhaupt nicht mehr nur mit Trauer, sondern es hat vor allem sehr oft etwas mit Rührung zu tun. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung, dass mich je länger, je mehr rührt. Finde ich. Also das bringt eine gewisse Qualität ins Leben. Aber ja, wenn ich mit Klienten arbeite und irgendwann Tränen in den Augen habe, weil mich das rührt, was sie sagen, oder irgendetwas berührt, das ist natürlich in dem ersten Moment für mich auch irritierend gewesen. Aber zu lernen, dass das Platz hat, solange man sagt, das sind meine Gefühle, mit denen hast du nichts und du hast auch keine Verantwortung für die, ist auch das völlig okay. Nein, ich finde genau umgekehrt. Eigentlich müsste das normal sein, dass man das macht und darf. Und alle anderen sollen sich an der Nase nehmen, die das verurteilen.
Er sagt ja auch, ich habe es vorher schon gesagt, Kinder müssen nicht dafür sorgen, dass eine Beziehung funktioniert oder eine Beziehung zum Funktionieren zu bringen. Was ist da damit gemeint in dem Kontext?
Dass Kinder relativ schnell checken, was Eltern von ihnen erwarten. Und weil wir alle wollen geliebt werden und die Eltern für uns überlebenswichtig sind, wir anfangen, unser Verhalten halt dahingehend zu orientieren, dass wir unseren Eltern wahnsinnig viel gefallen tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann über unsere eigenen Gefühle hinweggehen oder die nicht wahrnehmen oder Sachen machen, die wir gar nicht möchten machen. Sind wir wieder mal beim Küssen von irgendwelchen Verwandten bei Familienfesten und so, das haben wir ja auch schon diskutiert. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Und damit bin ich nicht mehr authentisch bei mir, bei dem, was ich für Bedürfnisse habe, was ich möchte, was meine Gefühle sind, sondern ich mache es vor allem zum Gefallen von den Eltern. Und dort hört ja eben, dort hört einerseits die bedingungslose Liebe auf und dort fängt andererseits eine Dynamik an vom, es geht eigentlich um Macht schlussendlich dort. Also man kann es eigentlich auf das abbrechen. Eltern üben in dem Moment Macht aus, ohne dass sie das böswillig machen oder wollen. Aber das ist es. Es entsteht so ein Gefälle und dann ist es nicht mehr gleichwürdig, sondern dann gibt es ein klares Gefälle zwischen wem seine Bedürfnisse sind eigentlich in dem Moment wichtig und wem seine nicht. Weil wenn man ein Kind dazu bringt, sein Verhalten anzupassen, damit es mir passt, dann sind meine Bedürfnisse eindeutig wichtiger als die vom Kind in dem Moment. Und das ist ja verständlich, oder? Also, wer mal mit Kind ist gepostet und die haben eine Szene gerissen in einem Coop, weiss, was das mit einem macht, wenn man dort steht und alle Leute schauen einem an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwie anfängt zu intervenieren, damit man selber nicht geschämt wird, ist relativ hoch, aber man ist halt dann weg von den Bedürfnissen vom Kind. Und ich, wenn ich das heute, das gibt es ja nur noch selten, oder? Eben weil die meisten Kinder, das habe ich auch schon mal gesagt, mehrheitlich am Handy oder am Tablet hocken, wenn sie mit den Eltern posten. Aber wenn ich das beobachte und sehe, dann gehe ich immer in die Nähe von diesen Leuten und schenke dem Vater oder dieser Mutter einen aufmunternden Blick und lächle ihr zu, wie zum, also ich hoffe, sie verstehen es dann richtig, um sie unterstützen, dass sie das eben nicht machen und ihr das Kind abklemmen, sondern versuchen mit dem Kind in eine Beziehung zu treten und das auf eine humane Art und Weise zu lösen und es nicht einfach abzuwürgen.
Hey, genau, und das bringt mich jetzt im Fall zu einer Frage. Ich habe ja zwei Mädchen und die sind mittlerweile 17 und 15 und ich wollte das schon lange mal fragen. In dieser ganzen Zeit, wenn ich mit ihnen bin gepostet, haben die nicht einmal doof da. Die haben nicht einmal irgendetwas gefordert, auch nicht an der Kasse irgendwelche Schocke. Was bedeutet das?
Keine Ahnung. Vielleicht, okay. Dass sie vielleicht die heilen Tonischocke gehabt haben.
Ja, das haben sie natürlich gehabt. Ja, das ist schon so. Aber sie haben ja nie gequengelt oder so. Es ist wirklich so, ich kenne das nur von anderen Kindern. Und manchmal denke ich so, was ist echt falsch mit meinen Kindern?
Nein,
wieso machen sie es nicht? Die müssen doch auch Grenzen ausloten.
Der Punkt, oder? Könnte man mal darüber diskutieren, ob sie die Grenzen dann anderswo haben können und wollen ausloten. Nein, es kann ja einfach sein, also, da gibt es 100'000 Erklärungen. Es kann ja einfach sein, dass du sie in dem Moment so gut reguliert hast und auf ihre Bedürfnisse eingegangen bist, dass es nicht nötig war, zu quengeln. Dass sie genug hohes Sicherheitsempfinden haben in dem Moment, dass sie das nicht irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendetwas machen. Also, keine Ahnung. Also, da gibt's wirklich 100'000 verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Also, kann man jetzt mit einfach diesen paar Informationen so sicher nicht sagen.
Der dritte Punkt, den er den Gabor Matena anspricht, was ganz essentiell ist für in den ersten 3 Jahren von einem Kind, ist keine Gadgets, also keine Devices und draussen in der Natur sein. Und mit Gadgets und Devices heisst, also das Kind selber nicht am Mobilephone und insbesondere auch die Eltern nicht. Und nicht während dem Spielen noch Mails checken und irgendwelche Reels anschauen, weil man da damit dem Kleinkind das Gefühl gibt, es sei nicht so wichtig, beziehungsweise das E-Mail sei wichtiger als das Kind. Nicht gemeint, schön gesagt. Ist das in der Praxis anwendbar? Kannst du ein paar Worte dazu sagen?
Ja, es braucht wahrscheinlich Eier und Eierstöcke, um das zu machen. Also, ja, nein, klar ist es nicht einfach. Völlig, völlig. Also, man ist wahrscheinlich, und er sagt das ja auch, oder? Also, du machst dich da damit quasi zum Aussenseiter in deiner Peer Group. Aber die Frage ist halt, was ist der Wichtige schlussendlich? Wir sind wieder mal bei einer Entscheidungsfrage, wie wir das im konstruktivistischen Konzept gehört haben. Es geht darum, eine Entscheidung zu fällen, und die kannst so oder so fällen. Wichtig ist einfach die Hauptbotschaft dahinter, bis 3.0 Gadgets, oder? Das ist das eine, was er sagt, also bis 3.0 Medienkonsum. Und auch wenn Studien bezüglich Medienkonsum bei älteren Kindern in letzter Zeit eher wieder kontrovers diskutiert werden, weil es auch wieder Resultate gibt, die so ein bisschen dagegen sprechen, dass sie so einen massiven Einfluss auf unsere Entwicklung haben. Aber in den ersten 3 Jahren ist es klar, und dort bleiben die Empfehlungen einfach null Medienkonsum. Und das andere, also das merken wir ja selber, das ist dann auch wieder eine konstruktivistische Geschichte. Was passiert, wenn du in einer Sitzung hockst und der Chef legt sein Handy auf den Tisch? Oder? Also das heisst, eigentlich kann das Telefon jederzeit losgehen, und was macht er dann? Nimmt das dann ab? Also die Message, die du aussendest, wenn das Handy auf dem Tisch liegt, ist eigentlich, okay, da ist noch jemand Dritter mit im Bund, auch wenn wir jetzt quasi ein Zweiergespräch haben, und der Dritte bedeutet wahrscheinlich mehr, weil sonst müsste ich es ja nicht auf den Tisch legen. Und das sind, jetzt kann man sagen, das sind Spitzfindigkeit und so. Nein, es sind subtile Geschichten, wo jeder Mensch irgendwo aufnimmt und empfindet, und Kind insbesondere. Und wenn man ein bisschen schaut in unserer Gesellschaft und mit offenen Augen durch die Welt geht und schaut, was Kinder, die checken intuitiv, wie wichtig das Gerät ist. Oder? Also die streben permanent nach dem Gerät, und nicht nur, weil es ein spannendes Gerät ist, sondern garantiert auch, weil sie merken, wie wichtig das Gerät für die Erwachsenen ist. Und mittlerweile buhlen sie ja eigentlich dann um die Aufmerksamkeit von ihren Eltern und konkurrenzieren mit dem Gerät. Und da hast du eigentlich als Kind ja schon fast verloren, wenn wir ehrlich sind. Also wenn du siehst, wie häufig Eltern dann eben ihre Geräte vorne haben und unter diesen Geräten sind. Ja, klar, es ist ein gesellschaftlicher Trend, der wahrscheinlich nicht wieder aufzuhalten ist. Aber er hat halt Auswirkungen, und die Auswirkungen, die fangen wir bereits jetzt an zu sehen.
Wenn wir sagen, Kinder dürfen selber nicht so ein Gerät haben, weil halt, da haben wir auch schon drüber geredet, weil der Medienkonsum für Kinder in dem Alter wirklich ganz schlecht ist, die schnell geschnittenen Sequenzen zum Beispiel. Jetzt gibt's ja so, was auch nicht, Fisher-Price, weißt du, so Winnie the Pooh-Computer, das sind dann so Edutainment, so Lernsachen. Sind die auch schädlich?
Schädlich vielleicht nicht, aber sie bringen nichts. Also wenn man, das Thema ist ja Frühförderung, und da gibt es eigentlich relativ viele Studien, die zeigen, dass das quasi null Effekt hat. Damit, nein, Klavierspielen, solche Sachen, die haben schon einen Effekt. Also dass man lernt beim Klavierspielen tatsächlich nicht nur Klavierspielen. Die Frage ist einfach, muss man das schon mit 2 oder mit 3 anfangen? Das wäre mehr meine Frage. Aber so die Lernspiele, dort habe ich mal eine Studie gelesen, wo zeigt hat, dass das nicht wahnsinnig viel bringt. Im Gegenteil, eben, er plädiert ja fürs Vorausgehen. Und warum plädiert er für das? Wegen der exekutiven Funktionen. Es ist völlig klar, dass wenn du in den Wald gehst und ein Feuer machst, oder wenn du in den Wald gehst und auf den Baum kletterst oder unter den Büsch durchreichst, dass du Dreidimensionalität lernst, oder? Du musst lernen, abschätzen, kann ich da unter dem Ast durchlaufen, oder schlage ich mir den Nagel an? Also, das sind alles Sachen, die du am Computer oder am Gerät in dem Sinn nicht kannst lernen. Und darum plädiert er auch dafür. Rausgehen, die Welt erfahren, mit allen Sinn, und die exekutiven Funktionen trainieren. Wir sagen es da nochmal, wir sagen es quasi jedes Mal, aber die exekutiven Funktionen ist etwas vom Wichtigsten, was wir lernen. In unserer Kindheit haben wir sogar 2 Folgen zu dem Thema gemacht. Und die trainiert man einfach exemplarisch am besten, indem dass man eben Alltagssachen macht oder eben im Wald und vorausgeht und im Sendeln, was auch immer, Steckis spielen. Das sind alles Sachen, die wahnsinnig gut unsere exekutiven Funktionen trainieren.
Und ist es mit dem dann auch erschlagen? Also er sagt, gang raus, bisig in der Natur. Du hast ein paar Mal zum Beispiel gesagt, Rüebli schälen, super. Also wenn ein Kind kann ein Rüebli schälen, dann hat es eigentlich schon so viel verstanden, dass das eben sehr viel wert ist. Kann man sagen, wenn ein Kind im Haushalt quasi mit dabei ist und auch spielerisch Sachen macht und im Garten und im Wald ist, dann hat es eigentlich alles abgedeckt. Oder bringt es dann noch ein Stückchen mehr, wenn es dann noch geht, Gigen spielen mit, ja, mit drei vielleicht nicht, aber das gibt's. Ich meine, hallo, Asien, gibt's alles. Ja, meine Kinder haben nicht Gigen gespielt mit drei, vergessen es gerade direkt.
Nein, aber man muss sich mal überlegen, da ziehe ich einfach wieder die Evolutionsbiologie her. Also das heisst, wie lange gibt es den Mensch? 100, 200.000 Jahre? Irgendwas da so, oder? Glaub, oder?
Ich habe keine Ahnung, wie lange es den Mensch gibt. Also mich gibt es jetzt seit 51 Jahren.
Wohl, ich glaube. Okay. Also,
ja, das kann sein, natürlich. Ich würde dir ja nicht, das weiss auch kein Historiker.
Aber okay, nehmen wir 10.000 Jahre, spielt eigentlich für den Punkt, den ich jetzt mache, keine Rolle. Wie lange wohnen wir in Häusern? Also quasi wie lange betreiben wir Ackerwirtschaft? Wie lange haben wir elektronische Geräte? Also das heisst, ich würde sagen 90-95% von der Zeit von der Evolution haben wir anders gelebt, als dass wir heute leben. Und wie haben wir dort, also wie ist unser Organismus gebaut? Wie macht er Erfahrungen, die ihm sein Überleben sichern, in der Umgebung, die während dieser Zeit zur Verfügung gestanden ist? Dort hat es keine Handys gegeben, dort Feuer hat man vielleicht mal noch irgendwann gemacht, oder? Und ja, irgendwann ist man dann auch mal noch, hat man in einem Haus gewohnt oder so, aber man ist vor allem draussen gewesen und das muss einen Zusammenhang haben, oder? Also, dass unser Organismus dort lehrt, die essentiellen Sachen dort lehrt, nämlich draussen, weil das hat er über eben Tausende von Jahren so gemacht und das ist in uns angelegt. Und klar lernen wir auch etwas, eben nochmal, wenn wir Geigen spielen oder wenn wir am Handy sind. Und jetzt kann man sagen, ja, eben, ich meine, ein Feuer machen, warum muss man heute noch lernen, ein Feuer machen? Das ist ja wohl Pipifax, kannst du einfach das Feuerzeug nehmen, irgendetwas anzünden, ein bisschen Benzin reinlernen. Also das ist jetzt kein Skill mehr, den du musst haben. Das stimmt, aber man lernt, während man versucht, das Feuer zu machen, und wenn man mal versucht, das Feuer zu machen, ohne Zündhölzchen, sondern vielleicht mit einem Feuerstein und mit Birkenrinden, weil sich die hervorragend eignet, um ein Feuer zu entfachen. Man lernt einfach viel über die Natur, über die Beschaffenheit, Textur. Man lernt das physikalische Zusammenhang, nämlich dass das Feuer ziemlich schlecht anfängt zu brennen, wenn das Holz nass ist, etc. etc. Und ja, das ist für das Überleben alles nicht mehr wichtig, aber es bildet neuronale Netzwerke in unserem Hirn und das habe ich auch schon mehrmals gesagt, je mehr und je ausgeprägter die neuronalen Netzwerke sind, die wir haben, umso adaptiver und umso anpassungsfähiger sind wir auch im digitalen Kontext. Also man kann nicht nur digital lernen, zum bereit sein für die digitale Welt, sondern es braucht eben die exekutiven Funktionen, die sind enorm wichtig, auch zum sich bewegen in einer digitalen Welt. Und die trainiert man einfach nicht mit digitalen Mitteln.
Also eben, das Thema ist Frühförderung. Was gibt es denn sonst noch? Oder kann man sagen, ja gut, also wenn eben, nochmal, wenn du verrissen gewesen bist und wenn du den Haushalt machst mit dem Kind, dann hast du dein Soll erfüllt.
Ja, Moment, also du liebst sie noch. Ja. Wieso kommt das Wort nicht? Wieso kommt es mir jetzt immer auf Englisch in den Sinn? Bedingungslos, so jetzt habe ich es. Mhm. Du liebst sie noch bedingungslos du hast deine eigene Trauma aufgearbeitet und übertreibst die nicht auf deine Kinder oder deinen Beziehungsknatsch nicht auf deine Kinder und du schaust für die Bedürfnisse deiner Kinder. Also, wenn das alles machst, dann hast du alles gemacht, was du kannst, aber mach das zuerst mal. Also das ist dann weitaus anstrengender, als Kind dreimal in der Woche eine Gigastunde zu fahren. Mhm. Und das heißt, wenn man das ernst nimmt, das ist ein 100, ein 200% Job, wenn wir ehrlich sind. Und ich wollte ja niemanden entmutigen. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, das schaffen wir alle nicht oder so. Aber es zeigt klar, in welche Richtung dass es müsste gehen, damit das Kind optimal kann aufwachsen und gute Startbedingungen hat ins Leben und die sind einfach entscheidend. Also du kannst im Nachhinein am Start nichts mehr ändern, oder? Also die Bedingungen, die müssen am Start stimmen und nicht im Nachhinein. Und von dem her Ja, es klingt relativ simpel, aber es ist eine rechte Bütze, oder?
Ja, aber wenn du sagst, es ist ein 200% Job, dann nachher tönt das so, wie wenn man eigentlich das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, mir Kind Sicherheit geben, bedingungslose Akzeptanz oder bedingungslose Liebe, wie wenn man das könnte quasi leisten. Ist das wirklich ein Aufwand, den man muss betreiben?
Im besten Fall nicht. Also im besten Fall ist man so nah, bei seinen eigenen Bedürfnissen oder wie soll ich sagen, beim Bauchgefühl, was es braucht, dass es eben dann keine Arbeit ist. Und ich finde es noch interessant, du hast ja ist das auf Threads gewesen, wo du einen Satz von ihm gepostet hast und dort ist es doch genau um das gegangen, dass er quasi weg ist von sie, dass Eltern heute wahnsinnig weg sind von ihrem Bauchgefühl oder von ihrer Intuition, oder nicht?
Also gut, ich möchte jetzt da im Fall gerade in dem Podcast sagen, dass es mich ein bisschen erschüttert, dass du mich liest in den sozialen Medien. Also es ist so gewesen, ja, auf Threads habe ich geschrieben, dass der Gabor Maté Trauma-Experte ist und dass er einen Satz gesagt hat, der mich sehr berührt hat und den ich sehr beeindruckend finde und den ich finde, alle sollten darüber mal nachdenken. Und zwar geht es so. Für eine Traumatisierung von einem Menschen braucht es keinen Genozid, keinen Rassismus, keinen Krieg. Es langen Eltern, die von ihrem eigenen Bauchgefühl so entfremdet sind, dass sie ihre Babys, die verzweifelt nach Verbindung schreien, nicht auflüpfen und zu sich nehmen. Das hast du gemeint, gell?
Genau.
Und das ist jetzt gerade ein Zufall, dass ich den gerade da habe, weil ich eigentlich den Podcast mit dem Satz abschliessen
wollte. Oh, das
aber ich finde den wahnsinnig gut und ich finde wirklich, man sollte über die Ziele mal nachdenken, weil der umfasst ja viel mehr als, ja, kümmere dich um dein Baby, wenn es schreit. Also da ist ja so viel drin in dieser Aussage. Oder?
Völlig. Und ja, ich glaube, oder man neigt ja schon dazu, weil wir halt so einen grossen und leistungsfähigen kognitiven Apparat haben, uns wahnsinnig viel Gedanken zu machen über die Erziehung von unseren Kindern. Und ich meine, die Ratgeberliteratur, die ist endlos, oder? Da hast du, wenn du in eine Buchhandlung gehst, meterweise Ratgeberliteratur. Die Frage, die ich mir manchmal ein bisschen stelle, ist, also zwei Sachen. Das eine ist, dass es auch durchaus schlechte Ratgeberliteratur gibt. Mhm. Es sei nochmal erwähnt. Ich hoffe, es liest es niemand mehr. Aber jedes Kind kann schlafen lernen, ist eigentlich das maximale schlechteste Beispiel für Ratgeberliteratur. Und das andere ist, wie fest sind wir eigentlich entkoppelt eben von unserem Bauchgefühl, weil ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass ein Mensch, der normal funktioniert, den inneren Drang hat, ein Baby, das schreit, einfach liegen zu lassen. Also, zu dem kommst du irgendwo nicht, sondern das hat dir irgendjemand gesagt, mach das. Oder du hast dir überlegt, was könnte jetzt das bedeuten. Irgendetwas hast du gemacht, aber deine Intuition ist doch, ein Baby, das schreit, aufzunehmen und zu trösten. Und von dem her, ja, ich glaube, dass. Und das ist eines der Probleme, die wir wahrscheinlich auch haben in unserer Gesellschaft, dass wir zu viel denken und zu wenig fühlen. Gerade wenn es um unsere Kinder geht. Und nochmal, deine Frage war ja, ist denn das quasi eine Leistung, die man vollbringen muss? Und ja, je mehr, dass man denkt, würde ich jetzt so spontan sagen, umso mehr ist es eine Leistung. Aber mir geht es um etwas anderes, nämlich das, dass man sich das immer wieder vor Augen halten muss, dass das eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, wenn man Kind hat, das sage ich da auch nochmal ganz klar, ich meine, ich habe 1000 Fehler gemacht, wahrscheinlich, wenn ich zurückschaue, trotz all meinem Wissen aus dem Studium etc., es liegt in der Natur von der Sache, und das geht es gar nicht. Aber dass man den Job so gut wie möglich versucht zu machen und nicht im Sinne von eben leisten, sondern näher bei dem zu sein, was das Kind braucht in dem Moment. Und dort finde ich, dort muss man sich vielleicht wirklich ein paar Gedanken mehr machen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Aber da gibt es genügend Leute, die daraus kommen, wo das Evidenz passiert, dass sie mit Studien können untermauern können. Und der Gabor Maté ist einer von denen, der ganz klar immer wieder die Wissenschaft zitiert. In seinem Buch «The Myth of Normal» räumt er ja mit dem auf, was eigentlich Normalität, also der Begriff von der Normalität in unserer Gesellschaft. Und er sagt dort, nein, die psychischen Störungen, die wir entwickeln, das sind durchaus adäquate Reaktionen auf, Umweltbedingungen, die einfach nicht gesund sind für unseren Organismus. Und von dem her, eben, sich wieder fragen, was sind die primären Bedürfnisse, die ein Kind hat und wie schaffen wir es in einem Dialog oder in einer Interaktion zu sein miteinander, wo kein Machtgefälle entsteht, wo aber trotzdem klar ist, ich habe Verantwortung. Also sind wir wieder bei der autoritativen Erziehung eigentlich am Schluss.
Aber wenn du jetzt... Ich glaube, es war in der letzten oder auch in der vorletzten Folge, wo ich gesagt habe, ja, also ich bin adoptiert und habe da auch ein paar Altlasten. Und vermutlich läuft das auch genau in so ein Thema raus. Wie tut man denn das als Mutter aufarbeiten? Bei mir ist es vielleicht ein bisschen spät. Aber wenn jetzt da jemand ist, wo merkt, okay, ich habe da etwas, wo mich belastet. Also ich bin mental, emotional an einem Ort, wo ich eigentlich weiss, ich müsste etwas machen. Und ich habe jetzt das Kind, ich merke auch, irgendetwas stimmt in dieser Verbindung vielleicht nicht ganz. Oder ich kann mich nicht ganz darauf einlassen. Oder es gibt irgendwelche Ängste. Was kann ich denn als Eltern, also ich meine jetzt konkret als Mutter oder als Vater, machen, um das aufarbeiten? Ich meine, das geht ja jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach mal schnell mit einem Buch.
Weiss nicht. Bei gewissen Leuten funktioniert das vielleicht. Ja, Hilfe. Es geht immer um Hilfe. Und ich glaube, das ist, und damit meine ich nicht nur psychotherapeutische Hilfe, sondern Hilfe im Generellen. Man muss, glaube ich, wie aufhören, das Gefühl zu haben, dass man all das irgendwie muss allein schaffen. Das geht einfach nicht. Also meine grösste Hochachtung vor allen Leuten, die alleinerziehend sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich das würde können. Klar, es müsste dann irgendwie gehen, aber wir sind nicht gemacht, das allein zu machen. Und Hilfe in Anspruch nehmen, sei das Hilfe von Partnerinnen oder Partnern, von Eltern, von Verwandten, von Bekannten, von Freunden, Psychotherapie, Selbsthilfegruppe. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber der entscheidende Punkt ist, dass man erkennt, dass man ein Problem hat und dass man das Problem nicht möchte auf sein Kind übertragen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und auch da nochmal, man muss keine Angst haben, oder das wäre jetzt auch völlig falsch, wenn man jetzt alarmistisch wird werden und das Gefühl hat, uiuiui, jetzt habe ich da ein bisschen Angst, also muss ich gerade zwangsläufig, wahrscheinlich habe ich ein Trauma, da muss ich jetzt etwas aufarbeiten. Nein, das ist nicht die Message, die wir weitergeben, oder? Aber die Sachen, die den Alltag wirklich betreffen, die immer wiederkehrend sind und wo Gefahr besteht, dass mein Kind tatsächlich etwas übernimmt, dort wäre es sinnvoll, wenn man das würde machen. Aber ich meine, eben, wenn seine Hypothese stimmt, dass ein Großteil der Leute in unserer Gesellschaft auch wegen der Erziehung, die man früher hatte, eben, wo man gesagt hat, lass das Kind mal schreien, es hört dann schon auf, bis zu einem gewissen Grad Traumapotenzial da ist, dann wird das extrem schwierig, dass das alle Leute quasi aufarbeiten können, in einer Art und Weise, dass man nachher ein völlig reguliertes Individuum ist. Aber um das geht es vielleicht auch nicht, oder? Wenn man die zwei, drei grössten Baustellen kann schliessen kann. Langt das vielleicht? Weil du wirst ja nie an den Punkt kommen, wo du gar nichts mehr hast, sage ich mal, wo irgendwelche Restanzen bleiben aus deinem Leben. Und das ist ja okay. Manchmal geht es einfach darum, das zu integrieren in deine Geschichte und zu akzeptieren, dass es passiert ist. Und dann hast du schon einen anderen Umgang damit, oder? Ich glaube, aber es einfach unreflektiert zu lassen, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach immer instinktiv aus dieser Struktur heraus reagierst und dann halt gewisse Sachen übertreibst, ja, die ist relativ hoch.
Und wenn uns jetzt jemand zulässt und der oder die Frau mal hat ein Kind, das ist jetzt 3,5 und merkt, oh shit, da ist jetzt, glaube ich, etwas falsch gelaufen, ist dann der Zug abgefahren?
Nein, der Zug ist nie abgefahren.
Gut.
Und wirklich nicht. Also, ich meine, klar, es gibt 0 bis 3 ist eine sehr sensible Phase, insbesondere was Prägung oder so, oder die Beziehung anbelangt. Aber nein, natürlich nicht. Du kannst auch später noch eine Beziehungserfahrung korrigieren. Das ist ja das, was wir mit Beziehungen, die wir leben, mit unseren Liebesbeziehungen schlussendlich machen. Oder? Es gibt ja die Theorie, dass wir unsere Liebesbeziehungen eigentlich so aussuchen, um primäre Bindungserfahrungen zu korrigieren. Also, oder entweder suchst du dir jemanden aus, der genau dem entspricht, dass du sie wieder kannst leben kannst, weil das ist, was du kannst. Aber wenn du dich entwickeln möchtest, dann suchst du dir eben Partner aus, oder Partnerinnen aus, die etwas anderes bieten, wo du quasi dort kannst korrigieren. Also von dem her, nein, man kann immer irgendetwas korrigieren. wahnsinnig, also komplett ändern wirst du dich nicht, gar nicht davon aus, weil die Persönlichkeitsstruktur, die ist relativ fix übers Leben hinweg gewesen. Aber ich sage es auch da nochmal, das Verhalten, das man aufgrund von dieser Persönlichkeitsstruktur zeigen kann, das ist sehr wohl modifizierbar. Und mit dem, dass man seine Persönlichkeitsstruktur reflektiert, kennt, wo die Knöpfe sind, wo man muss drücken muss, damit man steigt, und die gezielt kann umgehen oder einen anderen Umgang damit zu finden, auch da wieder Schnaufen und Meditation, ich sage es auch das wieder einmal. Gelassenheit und Achtsamkeit, die bringen sehr viel. Und, oder wenn du den Trigger weiterhin hast, aber du steigst nicht, weil du merkst, das ist mein Problem und mein Kind kann nichts dafür, und du dann anders reagierst, hast schon etwas anders gemacht, das bewirkt beim Kind schon wieder etwas anderes, als wenn du dann einfach anfängst zu schreien. Also jede Veränderung hat schlussendlich das Potenzial, zu etwas Grossem zu werden.
Der Gabor Mate sagt, bis drei, was passiert mit drei im Kopf oder im Körper von einem Kind, dass das so ein entscheidendes Alter ist?
Die Frage hättest du mir vorher müssen stellen, dann hätte ich es noch nachgelesen. Meine Vorlesung zur Entwicklungspsychologie ist eine Weile her. Nein, aber ich glaube, oder ich mit drei meinte, ich fange so ein bisschen an, den Egozentrismus sich aufzulösen. Also das heisst, dort fangen dann mehr auch soziale Prozesse an, dass man fängt wahrnehmen, es gibt andere Menschen, die haben auch Bedürfnisse und die sind auch wichtig und wie können wir in eine soziale Interaktion treten, um das auflösen oder miteinander umgehen. Ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass die ersten drei Jahre, eben was Beziehung und Bindung anbelangt, relativ prägend sind. Also das, wenn das noch der neueste Stand ist, den ich weiss, aber das weiss ich noch. Und das andere ist, in dieser Zeit sind wir halt sehr exklusiv praktisch mit unseren nächsten Bezugspersonen konfrontiert. Nachher tut sich das ja auf. Also klar, es gibt auch andere Kinder, die gehen schon früher in die Krippe, aber so ab 4, 5 kommt man in Kinski und geht in die Schule. Und dann ist man in einem ganz anderen Kontext. Aber die ersten drei Jahre ist man sehr exklusiv mit seinen Eltern oder mit seinen primären Bezugspersonen zusammen. Und dort vertraut man zu 100%, dass die wissen, was richtig und was falsch ist. Und darum, also alles, was du einem Kind sagst, nimmt das in jungen Jahren für bare Münze. Weil es ist ja klar, du bist der Erziehungsberechtigte, der Elternteil, sorgst fürs Überleben, also wirst es du wissen. Und darum ist es eben auch relativ wichtig, dass man dort relativ vorsichtig ist mit Dogmatik oder auch mit anderen Geschichten, weil das Kind kann sich nicht wehren gegen das, oder? Also Indoktrination, ich lenke es jetzt mal noch in eine andere Richtung, politische Indoktrination zum Beispiel, die fängt auch sehr früh an. Also warum hat man in den Ländern im Ostblock Kinder relativ früh den Eltern quasi entzogen und staatlich erzogen? Das hat genau mit dem zu tun, oder? Weil man sehr wohl weiss, dass je früher du anfängst einwirken, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dem Folge leistet, weil er sich gar nicht kognitiv dagegen wehren kann. Er hat ja nicht eine andere Erfahrung gemacht. Und darum, ich glaube, darum sind die ersten drei Jahre so wichtig, weil man dort alles, was dort passiert, relativ entscheidend ist.
Also der Abschlusssatz, also der Satz, den ich ja eigentlich bringen wollte, um den Podcast abschließen, weil ich den einfach so schön gefunden habe, den haben wir ja jetzt schon gebracht und den so, haben wir auch inhaltlich schon besprochen. Jetzt darfst du einen bringen. Den ja.
Einfach so aus dem Ärmel schütteln.
Ja. Ja. Aber du darfst auf jeden Fall noch etwas dazu sagen. Weil ich glaube, ich habe all meine Fragen gestellt und ich glaube, ich habe wirklich jetzt so ein bisschen das abschliessendes Bild, was gemeint ist und was du gemeint hast jetzt in dem Podcast und was der Gabor Mate gemeint hat in dem Reel. Genau.
Ja, also das Wichtigste, eben, der Podcast heisst ja Frühförderung und ich habe ihn ja extra so genannt, um auch ein bisschen aufzuzeigen, was es eigentlich bräuchte, oder? Nochmal, das Instrumentalunterricht bei Kind, das weiss man auch, das hat einen positiven Effekt auf Kind, das wollte ich, und Sport genauso, also das, oder? Das, so. Aber, wenn das Kind dort nicht mit ein bisschen Freude mitmacht, wird das wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel bringen. Oder? Also das heisst, eine gewisse Eigenmotivation und eben nicht die Ansprüche der Eltern, weil dort ist es genau dasselbe. Oder? Also wenn ich merke als Kind, okay, für die Mami ist es, oder für den Papi ist es noch relativ wichtig, dass ich Klavier spiele, dann mache ich es halt. Aber habe ich Spass daran? Und was wir machen, ist, unsere Kinder ja bereits auch schon wieder entkoppeln von ihrem Bauchgefühl. Oder? Und das ist ja das, was er mit dem Abschlusssatz eigentlich sagt. Also, wir legen mit dem, dass wir unsere Kinder von ihrem Bauchgefühl entkoppeln, bereits wieder Traumapotenzial an, wo sie dann auch wieder können weitergeben an ihre eigenen Kinder und aber auch in ihrem ganzen Leben leben. Und ein Leben mit Trauma im System ist einfach nicht ein wahnsinnig lässiges Leben. Darum sollten wir eigentlich schauen, dass unsere Kinder mit möglichst wenig Traumapotenzial konfrontiert sind. Das heisst, mit unserem eigenen Traumapotenzial und auf der anderen Seite, dass wir sie zu Individuen machen oder helfen, sich zu Individuen entwickeln, lieber so, wo sie sich selber trauen, ihren Gefühl, ihrem Bauchgefühl, ihren Bedürfnis, die kennen, die können aussprechen, weil dann bist du eigentlich kongruent oder kohärent mit deinem eigenen Selbst. Also dann bist du wirklich dich. Und ich glaube, das wäre der grösste Benefit, den wir könnten haben, nicht nur für das Individuum, sondern auch für unsere Gesellschaft, dass Leute möglichst nahe bei sich sind, dass man über diese Sachen schwätzt und dass es okay ist, dass man brüllt, auch wenn es ein bisschen häufiger ist als bei anderen Leuten, dass man wegen dessen nicht geschämt wird, sondern dass man das eigentlich willkommen heisst, weil uns das alle menschlich macht und schlussendlich verbindet. Die ersten drei Jahre sind extrem wichtig. Lasst euch nicht stressen durch das und das Gefühl zu haben, ihr müsst jetzt die halbe Welt auf den Kopf kehren. Das wäre genau nicht das. Wir plädieren ja auch eher für entspanntes Elternsein. Aber entspanntes Elternsein passiert dann, wenn man näher bei seinen eigenen Bedürfnissen ist und bei denen vom Kind und auf das immer wieder eingeht und bei seinem Bauchgefühl ist.
Danke vielmals für das Gespräch, für den Podcast, Stefan. Und danke vielmals fürs Zuhören.
Danke dir. Bis bald.
Bis bald.